Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
Und unser Gast heute ist Boris Palmer, seit 2007 der grüne Oberbürgermeister von Tübingen. Er ist bundesweit bekannt, weil er bisweilen andere Wege geht, um die Universitätsstadt durch die Corona-Krise zu führen. Und das hat Bild dazu verleitet, zu fragen, ob er nicht vielleicht sogar der bessere Kanzlerkandidat ist. Guten Morgen nach Tübingen. Er hört uns noch nicht, oder doch?
Guten Morgen.
Ein bisschen leise, vielleicht ein bisschen lauter, aber das kriegen wir hin. Bevor wir gleich zu Ihnen kommen, Jochen, wie sieht es denn mit den RKI-Zahlen aus und was beschäftigt dich denn heute besonders?
Ja, es gibt tatsächlich ein paar Dinge, die mich beschäftigen. Also kurz zu den RKI-Zahlen. Dort wird vermeldet 22.368 Neuinfektionen. Das sind etwa 9.500 Infektionen weniger als vor einer Woche. Die Anzahl der Verstorbenen liegt bei 1.113, sodass wir in Deutschland jetzt nahezu 45.000 Verstorbene haben, eben im Zusammenhang mit Covid-19. Was bedeutet das für die Essener Universitätsmedizin? Wir versorgen aktuell 106 Covid-19-Patienten stationär, 47 davon auf den Intensivstationen. Wir haben glücklicherweise gestern keinen Verstorbenen gehabt, aber, hatte ich ja gestern gesagt, vorgestern 7. Was aber besonders ist, ist zum einen die Feststellung, dass wir jetzt in Deutschland über 2 Millionen SARS-CoV-2-Infizierte haben, also nachgewiesen haben. Und dass der Tagesspiegel heute Morgen gemeldet hat, dass bei uns in Deutschland bezogen auf 1 Million Einwohner inzwischen mehr Menschen in Verbindung mit Corona sterben als in den USA und deutlich mehr als im EU-Durchschnitt. Das sind, finde ich, alarmierende Zahlen. Wer mich kennt, der weiß ja, dass ich aus meiner beruflichen Perspektive heraus immer für Lockdown und auch für Reisebeschränkungen mich eingesetzt habe. Aber die Inaussichtstellung weiterer Verschärfungen des aktuellen Lockdowns zu einem Zeitpunkt, wo die Datenlage zu den Neuinfektionen nach den Feiertagen laut RKI immer noch nicht valide ist, wo wir heute fast 9.500 Neuinfektionen weniger haben als vor einer Woche, zu einem solchen Zeitpunkt öffentlich große Sorgen und Angst zu vermitteln, das gibt mir zu denken. Die Nerven scheinen tatsächlich blank zu liegen, aber Führung braucht Besonnenheit und Souveränität in genau dieser Krise, weil sich eben alles andere immer direkt auf die Bevölkerung fortsetzt. Aber das Gegenteil, die lautstarke Ankündigung von Maßnahmen, hat bei vielen auch längst an Glaubwürdigkeit verloren. Wir erinnern uns an Masken für alle, das hat Monate gedauert, an Testungen für alle, ist bis heute unerreicht, und jetzt Impfungen für alle, dauert noch viele Monate. Warum fällt es verdammt nochmal so schwer zu sagen, dass wir uns um das Erreichen dieser Ziele bemühen und wir momentan eben mit bestimmten Fehlern, die gemacht wurden, aber auch mit den absolut unzureichenden digitalen Defiziten vorausgegangener Jahre eben auskommen müssen? Ein konkretes Beispiel: Anfang der Woche kündigte Herr Söder die Verpflichtung von FFP2-Masken im öffentlichen Personennahverkehr und im Einzelhandel an. Wir hatten darüber gesprochen. Sofort folgten andere Bundesländer und griffen dieses Thema für die Diskussion auf. Das wiederum führte bei uns im Unternehmen direkt zur Verunsicherung in der Mitarbeiterschaft und zur Bitte, auch in den Covid-fernen Bereichen das Tragen von FFP2-Masken verpflichtend einzusetzen. Und ich will nur ganz kurz erklären, was sowas bedeutet und zur Folge hat. Und das wird leider immer nicht übersehen. Wenn wir das machen würden, würden wir pro Woche Zehntausende normale Mund-Nasen-Schutze durch FFP2-Masken ersetzen. Nicht nur, dass damit erhebliche Mehrkosten verbunden wären, es hätte auch Auswirkungen auf die berufliche Tätigkeit. Denn das verpflichtende Tragen von FFP2-Masken bedeutet, alle 75 Minuten 15 Minuten Pause, entweder Pause oder andere Tätigkeiten, was wir gar nicht so umgesetzt bekommen. Wir müssen wissen, dass damit eine Reduktion weiterer betreibbarer Betten einherginge. Und wir müssen wissen, wenn wir immer noch mehr Menschen in Pausen schicken, steigt wiederum das Infektionsrisiko innerhalb eines großen Unternehmens, weil in den Pausen Infektionen passieren. Nur dieses Beispiel verdeutlicht, wie schnell Menschen durch solche Ankündigungen verunsichert werden. Und ein anderes, weit überflüssiges Beispiel, das ich auch schon angesprochen hatte, das war diese Diskussion um die Impfpflicht. In meinen Augen müssen wir mit Leistungen statt mit Worten glänzen. Schade ist, dass wir in Deutschland schon wieder ein Defizit haben, dieses Mal das Defizit an Gensequenzierung. Das bedeutet konkret, wir reden über Mutationen, haben aber kaum eigene Daten zu unserer wirklichen Situation in Deutschland. Wir starren auf Irland, wo ernstzunehmende Wissenschaftler noch andere Faktoren für die dortige Eskalation sehen, als eben nur die Variante B.1.1.7. Und die Schlussfolgerung daraus wiederum ist dann, jetzt müssen wir weiter verschärfen. Aber bevor wir jetzt das gleich mit unserem heutigen Gast Boris Palmer, auf den ich mich wirklich sehr freue, diskutieren, die kurze Frage an dich, lieber Jens, was beschäftigt dich besonders?
Ja, ich denke immer noch an unsere Diskussion von gestern. Wir sprachen über Amazon als Einzelhandelskiller und die sterbenden Innenstädte. Viele Läden kämpfen ums Überleben. Wir brauchen frische Ideen. Sonst wird aus den Fußgängerzonen tatsächlich eine Art Kohleindustrie und Impulse sind extrem wichtig. Ob wir das schaffen, die City, was gestern so anklang, zu einer Art Disneyland umzubauen, das heißt, ob wir es schaffen, aus Einkaufsmeilen Wellness- und Feelgood-Oasen zu schaffen, tja, das ist die große Frage. Wir wissen nur, wenn es so weitergeht, wie es jetzt ist, wird es schwierig, wird es zu toten Innenstädten kommen. Zum Glück haben wir aber ja heute den Oberbürgermeister Palmer als Praktiker dabei, der uns vielleicht aufklären kann. Er hat übrigens gerade einen Brandbrief zu diesem Thema, also zum Thema Innenstadtsterben, an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier geschickt. Herr Palmer, wie geht es Ihrer Stadt heute Morgen? Haben Sie ihr schon den Puls gefühlt?
Ich gehe noch morgens ins Rathaus und sehe, dass sie leer ist und die Geschäfte geschlossen sind. Und es stimmt einen natürlich sehr traurig, wenn man dann mit den Eigentümern dieser Läden spricht und die mitteilen, wir bekommen keinerlei staatliche Hilfen. Wir haben nur noch für wenige Wochen Geld auf der Bank und die Kreditlinien sind eigentlich schon überzogen. Das Einzige, was uns vor der Insolvenz schützt, ist derzeit, dass die Anmeldepflicht für die Insolvenz ausgesetzt ist, sonst wären wir schon pleite. So ist die Lage für viele.
Ja, was kann denn da getan werden? Was fordern Sie? Was haben Sie dem Herrn Altmaier da geschrieben?
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man erlaubt kontrollierte Öffnungen mit Hygienekonzepten, mit Abstand, mit Abholsystemen, sodass einfach kaum Begegnungen passieren. Und es kann dann auch mit FFP2-Masken verbunden werden. Das ist ja was anderes, ob ich für eine Viertelstunde beim Einkaufen so eine Maske aufsetze, das geht problemlos. Oder ob ich verlange, dass in der Klinik jemand 8 Stunden am Stück das machen soll. Das geht natürlich nicht, wie wir es gerade gehört haben. Wenn man das nicht will, das kann man argumentieren. Ich würde es für möglich halten, auch für verantwortbar in der aktuellen Situation bei stabiler Infektionslage. Es gibt jedenfalls keinen echten Anstieg zu verzeichnen in Deutschland. Wenn man es aber nicht will, dann muss man zumindest die staatlichen Hilfen so ausgestalten, dass sie greifen, dass sie auch Mittelständler und kleine Geschäfte erreichen. Und das ist nicht der Fall. Das ist einfach nicht der Fall. Ein Beispiel hier, der größte Innenstadthändler in Tübingen, der ist Mieter bei sich selbst. Das heißt, die Mietzahlungen gehen an eine andere Gesellschaft dieses Mittelständlers. Und deswegen werden sie nicht angerechnet. Die Miete ist aber der größte Teil der Fixkosten. Und es ist doch sehr viel besser, dass die bei sich selber Miete zahlen, als bei irgendeinem Immobilienhai, der bei nächster Gelegenheit dann wieder versucht, 20% oder 30% mehr rauszuholen. Und solche Fehler in dieser Hilfssystematik machen den Mittelstand kaputt. Dazu gehört auch, dass das Warenlager nicht berücksichtigt wird. Wenn jetzt der Verkauf im Winter komplett unterbleiben muss, dann sind die Einkäufe, die sind bezahlt, komplett wertlos. Damit kann man die ganze Modebranche in den Ruin treiben. Dafür müssen Hilfsprogramme dann auch greifen. Und das habe ich Herrn Altmaier geschrieben.
Können Sie denn nachvollziehen, die Kritik, die gerade Jochen Werner geäußert hat, dass wir im Prinzip in Aktionismus jetzt eintreten, wir starren nach Irland und sagen, oh, jetzt, wir haben keine richtigen Zahlen, aber der nächste Lockdown könnte kommen und dass man sich jetzt bald wieder zusammensetzt im Kanzleramt, um vielleicht weitere härtere Maßnahmen zu beschließen?
Ich teile das vollständig und ich finde schon verräterisch, dass wir nur noch über härtere Maßnahmen reden und nicht mehr über wirksamere. Darauf käme es doch an. Es ist doch kein Qualitätsmerkmal, immer mehr Grundrechte einzukassieren, sondern wir müssten evidenzbasiert wirksame Maßnahmen verordnen. Und da sind wir nicht. Es ist überhaupt nicht erwiesen, dass weitere, härtere Maßnahmen uns noch was bringen. Im Gegenteil, es gibt Studien, zum Beispiel aus Stanford, die sagen, der Grenznutzen ist äußerst gering, da wird nur noch Schaden angerichtet. Und stattdessen leisten wir es uns weiterhin auf effizientes Tracing und Tracking, wie Südkorea das extrem erfolgreich praktiziert, zu verzichten, weil wir den Fetisch Datenschutz nicht opfern wollen. Ich finde es völlig unverständlich. Und noch ein Satz dazu. Ganz offensichtlich ist es ja so, dass die vielen Todesfälle durch die Lockdown-Strategie nicht verhindert werden. Mhm. Wir haben ja ein weiterhin sehr hohes Niveau der Todeszahlen. Aber die meisten Menschen, die da sterben, sind gar nicht mehr in der Schule, im öffentlichen Nahverkehr, beim Einkaufen oder am Arbeitsplatz unterwegs. Das sind Menschen, die von diesen Schutzmaßnahmen nicht profitieren, weil sie zum Beispiel im Pflegeheim leben und dieses gar nicht mehr verlassen. Und dass wir es nicht schaffen, dort anzusetzen, wo das Risiko sitzt, dass wir immer noch keine systematischen Tests haben. Es müsste einfach so sein, wer morgens in ein Pflegeheim reingeht, als Beschäftigter genauso wie als Besucher, wird erstmal getestet, vorher kommt man nicht durch. Das haben wir nicht geschafft, im letzten halben Jahr sowas zu etablieren. Und der Preis sind, wie ich finde, ziemlich kopflose Diskussionen über immer weitere Verschärfungen und härtere Maßnahmen.
Bevor Jochen jetzt gleich reinkommt, eine Frage noch. Von Ihnen stammt das Zitat, der Lockdown sei Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Fordern Sie dann, dass wir wieder öffnen, dass wir jetzt einen Umkehrschub hinbekommen oder was ist jetzt Ihre Intention?
Das Zitat bezog sich auf die Ankündigung, bis März den Lockdown zu verlängern und ihn weiter zu verschärfen. Das heißt nicht, dass ich generell Lockdown-Maßnahmen ablehne. Bis zu einem gewissen Punkt sind die sinnvoll. Ich würde zum Beispiel eine Pflicht zur Einführung von Homeoffice, wo das die Tätigkeit erlaubt, würde ich für richtig halten. Da entsteht kein wirklicher Schaden, außer dass der Arbeitgeber halt mal Vertrauen in seine Beschäftigten haben muss. Das kann man verlangen. Aber jetzt noch schärfer ranzugehen, noch härter zu werden und gleich zu sagen, es geht bis März, nur aufgrund einer Vermutung über eine höhere Infektiosität, das ist dann in der Tat Selbstmord, denn das hat sicher Todesfälle zur Folge, aus Angst vor dem Tod. Denn es gibt nicht nur Irland, es gibt auch Tschechien. Und Tschechien hat noch schlechtere Werte als Großbritannien. Dort gibt es keinen Nachweis, dass diese Mutation verantwortlich ist. Wir haben einfach keine Belege dafür, dass diese Mutation so drastische Maßnahmen erfordert. Und ohne solche Belege sind entsprechende Verschärfungen meiner Ansicht nach weder verfassungsrechtlich noch sachlich richtig.
Jochen.
Ja, Herr Palmer, Sie haben ja vieles bewirkt, auch eben bei sich in der Stadt. Aber ich möchte trotzdem einmal kurz auf die Bundespolitik schauen. Dort, wenn man sieht, es gibt die Ministerpräsidentenkonferenzen. Wie bewerten Sie die Rolle der Opposition? Wir haben ja dieses Thema, man hat den Eindruck, es gibt eine kleine Gruppe, die entscheiden das. Der Bundestag findet für mich erkennbar jetzt nicht mehr so wie früher eben statt, aber welche Rolle hat die Opposition oder kann sie nicht eine andere einnehmen?
Ich glaube, da geht es nicht nur um die Parlamentsfraktionen, sondern da geht es um die Gesellschaft als Ganzes. Und da stehen wir vor der Schwierigkeit, dass Kritik an diesen Maßnahmen schon mal vergiftet ist durch die Corona-Leugner und diese Menschen, die einfach jede Verantwortung für das Ganze ablehnen. Das heißt, man ist schon mal ganz schwierig in der Defensive, wenn man Kritik übt. Und das gilt für Parlamentsfraktionen gerade so wie für Sie und mich. Und zum Zweiten kommt hinzu, dass wir natürlich aufgrund dieser hohen Unsicherheit versuchen, auf die sichere Seite zu geraten. Und da hat sich jetzt, glaube ich, ein Fehler eingeschlichen, weil wir glauben, die sichere Seite ist immer da, wo die Maßnahmen härter und schärfer sind. Denn wir optimieren nur noch das Infektionsproblem. Aber die Infektionszahlen an sich sind schon mal gar nicht der Maßstab, sonst müssten die schweren Erkrankungen und eben ihre Intensivbettenauslastung sein. Und da ist es völlig unerheblich, wie viele Kinder sich infizieren. Um mal ein Beispiel zu nennen, die kommen nicht auf ihre Intensivstation. Es würde mich jedenfalls sehr wundern, wenn sie auch nur ein einziges Kind auf der Covid-Intensivstation hätten. Das kommt praktisch nicht vor. Und diese Verengung auf Infektionszahlen und die Minimierung dieses Wertes und die Ignoranz gegenüber allen Folge-, Neben- und Schadwirkungen, weniger Krebsvorsorgeuntersuchungen, weniger Wirtschaftskraft, weniger Geld, das für die Entwicklung von Medikamenten zur Verfügung steht, Hunger in den armen Ländern der Welt, das alles nicht zu beachten. Das heißt, eine Optimierung nur auf einen Faktor durchzuführen, das ist ja, dass wir gesellschaftlich alle miteinander machen. Wir haben uns von einer Angst treiben lassen, die nur noch auf dieses eine Phänomen starrt. Und da ist es für die Opposition extrem schwierig, sich da überhaupt zu äußern. Die wird quasi wegkartätscht mit dem Totschlagargument. Wollt ihr etwa verantworten, dass morgen wieder 1000 Menschen sterben? Das ist die garantierte Antwort von Karl Lauterbach.
Das ist die Sternstunde von Karl Lauterbach, der immer Härteres auch fordert. Wie gehen denn Ihre Kritiker damit um? Bekommen Sie Briefe, bekommen Sie Anfeindungen? Wie gehen Sie damit um, dass Sie eine Stimme in Deutschland sind, die zu mehr Besonnenheit aufruft und die auch sagt, lasst uns mal querdenken oder andersdenken. Querdenken darf man ja auch nicht sagen. Ja. War früher auch mal ein Wort, was man gerne benutzt hat, zumindest in meiner Welt, in der Medienwelt. Mittlerweile auch gespoilt.
Verbrannt. Ja, Sie sagen es, man kann nicht querdenken, das ist einfach verbranntes Wort. Die Reaktionen sind höchst unterschiedlich. Ich habe viele empörte Briefe und Mails bekommen, die jede Form vermissen lassen, bis hin zu Todeswünschen, weil die Leute es so verstehen, als wäre ich einfach bereit zu sagen, na lass doch alle sterben, ist doch egal, soll sich doch jeder durchinfizieren, weil es ja mit meiner Position nichts zu tun hat. Aber so wird es oft verstanden. Sobald man Verlockerungen oder kontrollierte Öffnungen eintritt, dann ist das Argument, sie wollen wohl, dass wir alle sterben. Und auf der anderen Seite bekomme ich auch sehr viel Zuspruch, weil es schon so ist, dass die Zweifel in der Gesellschaft wachsen. Es gibt ja im Moment sozusagen zwei extrem gegensätzliche Thesen. Die einen sagen, der Lockdown wirkt nicht, darauf können wir uns vielleicht alle noch einigen. Die Zahlen gehen ja nicht wirklich runter. Und deswegen muss es alles viel härter werden. Und die anderen sagen, wenn der Lockdown nicht wirkt, dann muss man ihn aufheben. Und dazwischen den Weg zu finden, der fragt, wie können wir dann wirksamer und effektiver und mit geringerem Schaden arbeiten, das findet kaum noch statt. Und das nehmen wiederum viele Menschen wahr. Und dafür bekomme ich dann auch positives Feedback.
Wie sehen Sie dann die Situation bei den Schulen und bei den Kindern? Da wird ja auch sehr viel diskutiert, Kitas auf, Kitas zu. Und Sie sind ja auch noch mit einer Lehrerin verheiratet, haben 3 eigene Kinder. Wie ist Ihre Position dort?
Ich finde erstmal ganz klar, der Schutz muss bei denen ansetzen, die in Gefahr sind. Das sind unsere Kinder nicht. Für unsere Kinder ist die Gefahr, dass diejenigen, wo die Eltern nicht die Ressourcen haben, dass die Bildungsnachteile erleiden, dass sie auch sozial verwahrlosen, um es mal ganz deutlich zu sagen, bis hin zu Missbrauchssituationen. Diese Gefahr ist für die Kinder viel größer und deswegen ist aus Sicht der Kinder notwendig, dass sie in die Kita und in die Grundschule gehen können. Es ändert sich dann mit höherem Alter, da kann man über Videounterricht gut sprechen, aber Videounterricht für Erstklässler ist einfach sinnlos. Da geht es um soziale Kontakte und deswegen muss das geöffnet werden, wenn es irgendwie vertretbar ist. Und der Schutz müsste da einsetzen, wo die Gefahr sitzt, nämlich bei den Alten- und Pflegeheimen. Würden wir das systematisch machen, hätten wir wahrscheinlich nur halb so viele Tote, wie wir sie jetzt beklagen müssen. Deswegen finde ich die Fokussierung falsch. Wir müssen uns erstmal um die Alten- und Pflegeheime kümmern. Wenn da alles getan ist, könnte man über Schulschließungen und Kitaschließungen noch sprechen. Gerade umgekehrt machen wir es. Das finde ich falsch. Das ist nicht im Wohl unserer Kinder orientiert.
Sie haben ja recht frühzeitig begonnen, auch Risikogruppen zu schützen und sich darauf zu konzentrieren. Wie ist denn jetzt die Situation bei Ihnen in der Stadt?
Also wir hatten ein halbes Jahr lang gar keine Infektionen in Alten- und Pflegeheimen. Dann hatten wir 3 Einbrüche im Dezember, seither keinen mehr. Und diese 3 Einbrüche sind höchst unterschiedlich und lehrreich verlaufen. Da hat gerade Professor Streeck in der Welt was dazu publiziert. Wir hatten nämlich einen Einbruch bei einem Heim, bei dem sich herausgestellt hat, die haben, obwohl die Stadt alles kostenlos zur Verfügung stellt, es nicht angewandt. Die haben gesagt, es ist uns zu aufwendig und haben nicht getestet. Dort hat sich die Infektion durch das Heim durchgefressen und 35 Menschen erfasst, 35 Bewohnerinnen und Bewohner. Davon ist ein Drittel gestorben, wie das oft der Fall ist in Alten- und Pflegeheimen. Und die beiden anderen Heime, in denen wir einen Einbruch hatten, die werden von der Stadt geführt. Und dort haben wir es geschafft, im einen Fall die Infektion auf genau eine Person zu begrenzen, weil wir sofort erkannt haben, die ist infiziert und dann eine Woche lang jeden Tag jeden getestet haben, Personal, Heim, alles durchgetestet. Und nach einer Woche waren wir sicher, es ist nicht weitergekommen, das Virus, wir haben es gestoppt. Und im anderen Heim konnten wir es auf 7 Bewohnerinnen und Bewohner begrenzen. Auch von denen sind leider 3 gestorben. Aber das ist trotzdem ein völlig anderer Verlauf, als wir normalerweise sehen. Normalerweise geht es durch das Heim durch. Oft ist mehr als die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner durch die Welle dann infiziert. Und von denen stirbt ein großer Anteil. Ich glaube, wir konnten zeigen, dass das durch die engmaschige Teststrategie, die wir fahren und schon im September begonnen haben, sehr stark eingegrenzt werden kann.
Herr Palmer, wie oft erleben Sie, dass Sie gefragt werden von anderen Kommunen, Bürgermeistern? Wie sieht's aus? Ja, können wir das bei uns übertragen? Oder ist es eher so, dass die internationale Presse kommt und über Sie berichtet? Aber wie ist die Wahrnehmung? Wie empfinden Sie das? Haben Sie andere Gemeinden vielleicht dazu aktivieren können, motivieren können, Ihren Weg zu gehen?
Als es darüber im Dezember einige größere Berichte im Fernsehen gab, haben sich tatsächlich auch viele größere Städte bei uns gemeldet. Leider haben wir da jetzt keine Blaupause. Wir hatten nie Zeit, da Papiere groß zu schreiben, die man dann wegschicken konnte. Deswegen waren unsere Auskünfte da tatsächlich ein bisschen einfach. Im Prinzip, ja, testet halt regelmäßig, so oft es geht, und lasst niemand sonst rein. Dann habt ihr in den Altenheimen gute Chancen. Und dann kamen ja die Beschlüsse von Bund und Ländern, das jetzt zur Regel zu machen. Und jetzt geht es um die Umsetzung. Da sind viele noch nicht so, weit genug. Material ist da, aber jetzt muss man halt auch das Personal dafür bereitstellen. Und daran hapert es noch. Und ich weiß, dass es auch bei uns nicht von einem Tag auf den anderen ging. Aber ich denke, das wird jetzt jeden Tag besser.
19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Herr Palmer. Das war, wie ich fand, sehr inspirierend, auch mal eine etwas andere Meinung zu hören, die ausgewogen ist und einfach mal neu nachzudenken. Unser Talkgast am Montag ist Marcel Krtschana. Er ist Autor und China-Experte und er wird uns erzählen, wie es gerade in China aussieht, wo ja auch wieder die ersten Covid-19-Infektionen festgestellt worden sind. Wie geht's da weiter? Sehr spannend, sehr interessant. Bleiben Sie alle gesund. Klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie und tschüss aus Hamburg.
Und aus Essen.
Und aus Tübingen.
Ja, vielen Dank. Schönes Wochenende alle.
Danke.
Das war 19 die DUB-Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.